Deutschlandfunk, Andruck.
Das Magazin für politische Literatur mit Dina Netz am Mikrofon. Guten Abend. Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen haben es mit neuer Deutlichkeit gezeigt. Eine pluralistische Gesellschaft ist nicht mehr selbstverständlich Konsens. Die Demokratie eine Staatsform, an der inzwischen so einige rütteln wollen. Am kommenden Sonntag wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Die AfD wird dort wie auf Bundesebene als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft. In den Umfragen liegt sie dennoch zurzeit vor der SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke. Vor diesem Hintergrund nehmen wir heute in Andruck die Demokratie unter die Lupe. Ist das noch Demokratie oder kann das weg? Fragt die US-amerikanische politische Philosophin Erica Banner in ihrem neuen Buch. Der CDU-Politiker Ruprecht Polenz hat einen Essay veröffentlicht, der seinen Appell schon im Titel trägt. Tu was, kurze Anleitung zur Verteidigung der Demokratie, heißt das Buch. Der Politologe Arne Semsrott spielt in Machtübernahme das Szenario einmal durch, was passieren würde, wenn eine rechtsextreme Partei auf Bundesebene in Deutschland mitregieren würde. Und Dana Mattioli, Investigativreporterin des Wall Street Journal in New York, legt mit Der Gigant ein gründlich recherchiertes und besorgniserregendes Buch über die Macht des Amazon-Konzerns vor. Nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs erschien zumindest in westlichen Ländern die Demokratie als einzige plausible Staatsform. Eine Staatsform, in der alle dieselben Rechte haben, frei und gleich sind, ihre Meinung offen äußern können. Im Mai dieses Jahres ist das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 75 Jahre alt geworden, aber so richtig in Feierlaune wurde das Jubiläum nicht begangen. Denn wir befinden uns heute in einer Demokratie in Zeiten der Konfusion, wie es der Sozialwissenschaftler Helmut Wilke bezeichnet hat. Desinformation durch Fake News, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der vielen Menschen Angst macht, ökonomische Sorgen und andere Zukunftsängste führen dazu, dass sich seit einigen Jahren Menschen verstärkt nach autoritären Strukturen sehnen, nach dem sprichwörtlichen starken Mann. Über einen davon, über Niccolò Machiavelli, hat die US-amerikanische politische Philosophin Erica Banner schon eine Biografie vorgelegt. Jetzt wendet sie sich auf Basis ihrer eigenen biografischen Erfahrungen der Demokratie zu und fragt, warum sie verteidigenswert ist. Der Verlag Kein und Aber hat Erica Banners Buch den etwas flapsigen deutschen Titel »Ist das noch Demokratie oder kann das weg?« gegeben. Michael Mayer hat es gelesen und steigt mit einer der zentralen Fragen in seine Rezension ein.
Was ist Demokratie? Illiberale Demokratie wie in Ungarn oder gelenkte Demokratie wie in Russland? Wohl kaum. Diese Grundfrage versucht Erica Banners Buch zu beantworten, das im Original Adventures in Democracy heißt, übersetzt etwa Abenteuerdemokratie. Bei aller Ernsthaftigkeit ist es erstaunlich unterhaltsam geschrieben und kommt sehr stark narrativ daher. Banner beschreibt anhand auch selbst erlebter Geschichten, wie sie unterschiedliche Debatten und Diskussionen in verschiedenen Ländern rückblickend beurteilt. Sie wurde als Tochter amerikanischer Eltern in Tokio geboren, wuchs in Japan und in Großbritannien auf und hat seitdem in weiteren Ländern gelebt und gearbeitet, darunter Deutschland, Polen und Ungarn. Banner geht zu Anfang ihres Buches erstmal weit zurück. Sie beschreibt, wie die Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg nach Japan kam. Als Gaijin, also Ausländerin, lebte sie im Nachkriegsjapan und analysiert rückblickend, dass das Land keine verbindenden Geschichten über die Geburt seiner gegenwärtigen Demokratie kenne. Diese war, so beschreibt es Banner, zuerst das Verdienst der Amerikaner und der Besatzung. Doch 80 Jahre später ist Japan immer noch eine funktionierende Demokratie, trotz einer schwierigen Geburt dieser Staatsform.
Im Fall einer auferlegten Demokratie wie in Japan hinterlässt diese Geburt nicht nur sichtbare Spuren an der neuen Demokratie, sondern auch an der älteren, die dafür verantwortlich ist. Wenn in der ersten Selbstzweifel und Ängste über eine zu große Abhängigkeit von einer fremden Macht aufkommen, kann in der zweiten ein unverhältnismäßiger Eindruck von der eigenen Stärke entstehen, die als Ausdruck natürlicher oder gottgegebener Tugendhaftigkeit gesehen wird. Die alten Griechen nannten dies Hybris. eine gefährlich unrealistische Einschätzung der eigenen Stärken und Ansprüche.
Die USA, auf die Benner anspielt, sind sicher ein besonderes Beispiel. In Deutschland dürfte dieser Typ von Hybris nicht so präsent sein, wohl aber eine ausgeprägte Debattenkultur. Benner fragt im weiteren Verlauf, in einer Welt, die einem enormen globalen Druck wie Ungleichheit, Krieg, Migration und Umweltzerstörung ausgesetzt ist, sei
die Frage berechtigt, ob eine Regierungsform, die auf endlosen Debatten zwischen streitsüchtigen, falsch informierten Bürgern beruht, der Herausforderung gewachsen ist.
Benners Antwort ist ein klares Ja, aber sie plädiert auch dafür, die selbstgefällige Sicht auf den Status quo zu verwerfen und mehr Ehrlichkeit in unsere Gespräche über das Ideal und die Realität der modernen Demokratie zu bringen. Hier bringt sie verschiedene Punkte zur Sprache. Benner untersucht etwa, welche Folgen es hat, wenn Gesellschaften etwas weniger oder etwas stärker demokratisch verfasst sind. Also, wenn man so will, wenn manche Bürger und Bürgerinnen etwas mehr oder weniger Privilegien haben. Etwa, wie behaupten sich Frauen, wenn es um einflussreiche Posten geht? Ein anderes Beispiel behandelt die Frage, wie Xenophobie Eingang findet in politische Debatten, etwa in Japan, Großbritannien oder den USA. Um eine echte Demokratie aufrechtzuerhalten, müsse man sich zudem mit allen Beteiligten auseinandersetzen, auch wenn sie Ansichten vertreten, die man zuweilen vielleicht verabscheut. Benner drängt uns dazu, die vielen Schwächen der Demokratie einzugestehen. So habe sie zum Beispiel
schon immer ein Wissensproblem. Wahlen werden durch Beliebtheit gewonnen, nicht durch Fachwissen.
Das heikle Verhältnis der Demokratie zu den Experten trat während der Pandemie zutage, als Spezialisten plötzlich enormen Einfluss auf Fragen von Leben und Tod hatten. Doch Experten seien nicht nur einfach Experten, sondern auch Menschen mit parteipolitischen Neigungen, Egos und Karrierewünschen. Dieses Problem untersucht sie in einem eigenen Kapitel. Aber die eigentliche Herausforderung, die sich wie ein roter Faden durch ihr Buch zieht, ist die Ungleichheit. Es sei einerseits absurd zu glauben, dass Demokratie immer zu mehr Gleichheit führe, argumentiert die Autorin. Und andererseits seien Demokratien trotz all ihrer Schwächen immer noch am ehesten in der Lage, eine Welt zu schaffen, in der es zumindest einigermaßen gerecht zugeht. Erika Benner hat eine durchaus ambivalente und durch Anekdoten sehr lebensnah geschriebene Analyse vorgelegt. Sie skizziert alle möglichen Schwächen der Demokratie und kommt zu dem Schluss, dass diese es aktuell zwar schwieriger machen, die Demokratie zu verteidigen, dennoch sieht sie genau hier auch eine Chance.
Denn diese einst so selbstgerechten Demokratien haben mit alten und neuen Dämonen zu kämpfen. Das muss an sich nichts Schlechtes sein. Die Leerstellen, die die westlichen Modelle hinterlassen, schaffen mehr Raum für kreatives Nachdenken darüber, was die Einheimischen brauchen und welche Veränderungen sie befürworten würden. Und es ist immer besser, eine realistische Sicht darauf zu haben, wofür man kämpft und die vielen Fallstricke der Demokratie zu kennen.
Das schreibt Erika Benner in ihrem Buch »Ist das noch Demokratie oder kann das weg?« Gedanken zu der besten Staatsform, die wir kennen. Es ist bei Kain und Aber erschienen, hat 280 Seiten und kostet 20 Euro. Jamin von Rauch hat es aus dem Englischen übersetzt. Michael Mayer war unser Rezensent. Ruprecht Polenz, Jahrgang 1946, ist Jurist. Er war von 1994 bis 2013 für die CDU Mitglied des Deutschen Bundestages, die letzten 8 Jahre als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Aber auch nach seinem Ausscheiden aus dem Parlament ist er wahrlich nicht untätig geblieben. Polenz ist unter anderem Mitglied der Klimaunion, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, Vorsitzender der Christlich-Muslimischen Friedensinitiative, Vorsitzender des Kuratoriums von Aktion Deutschland hilft, um nur einige Ämter zu nennen. Außerdem gilt Ruprecht Polenz als einer der reichweitenstärksten deutschen Politiker in den sozialen Medien. Fast 100.000 Follower hat er zum Beispiel auf X. 2020 wurde er mit dem Goldenen Blogger ausgezeichnet. Unsere Staatsform ist Ruprecht Polenz ein Anliegen, weil, so betont er selbst, auch seine neuen Enkel das Glück haben sollen, in einer Demokratie zu leben. Sein aktueller Essay hat genau diese Stoßrichtung. Tu was, kurze Anleitung zur Verteidigung der Demokratie, heißt das Buch. Markus Pindur stellt es vor.
Es kommt wie eine Bedienungsanleitung daher, ein Do-it-yourself-Ratgeber, und das ist es auch. Es geht nur nicht um Autoreparaturen oder Gartenarchitektur, sondern um den Erhalt und die Stärkung unserer Demokratie. Das klingt ebenso anmaßend wie simpel, ist es aber beides nicht. Ruprecht Polenz zielt nämlich auf etwas sehr Kompliziertes, auf unsere politische Kultur. Wie kann man die Demokratie erhalten? Am Anfang steht die Analyse, dass diese in Gefahr ist und von vielen Seiten unter Druck steht, so Ruprecht Polenz in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk.
Ich glaube, viele sind sich der Risiken nicht bewusst, denen unsere Demokratie durch die Feinde von innen und von außen ausgesetzt ist. Von innen unterhöhlt die AfD die Grundlagen unserer Demokratie, nämlich das soziale Kapital, das Vertrauen in unsere Institutionen, in die Medien, wird sehr systematisch, Stichwort Lügenpresse, unterhöhlt. Und von außen haben wir die Angriffe von Putin, der ja interessanterweise auch mit der AfD enge Kontakte hat, um unsere Demokratie zu gefährden. Und letztlich läuft alles auf die Frage raus, bleiben wir von unserer Demokratie überzeugt oder gelingt es den Feinden unserer Demokratie, uns davon zu überzeugen, dass die Demokratie nicht die richtige Staatsform mehr sei.
Die Vorteile der Demokratie blättert der Autor in einem Parforce-Ritt von der Habeas Corpus Akte bis zum Grundgesetz auf. Gewaltenteilung, die Garantie der Menschenrechte, Pressefreiheit, die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Tarifautonomie, soziale Gerechtigkeit und die friedliche Machtübergabe nach Wahlen. Das Plädoyer nennt Beispiele von Montesquieu über Karl Popper bis zum Böckenförde-Diktum. Man muss für dieses Buch aber weder Philosophie noch Politik Wissenschaften oder Jura studiert haben. Alles ist gut verständlich geschildert und einleuchtend. Während demokratische Parteien versuchten, an Deck das Schiff zu stabilisieren, schlügen Extremisten Löcher in den Rumpf, schreibt Polenz. Für ihn tragen aber nicht nur demokratische Parteien und seriöse Medien die Verantwortung für unsere Demokratie, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger. Zuvorderst bedarf es einer bürgerlichen Tugend, auf die unsere Demokratie besonders angewiesen ist.
Wir können sehr viel tun. Demokratie fängt im Alltag an und im Alltag muss man Zivilcourage zeigen. Beispielsweise, wenn beim Mittagessen in der Betriebskantine irgendjemand einen ausländerfeindlichen oder sexistischen Bemerkung macht, dann hat man die Möglichkeit, man redet mit dem Nachbarn darüber, warum Deutschland gegen Spanien keinen Elfmeter bekommen hat. Oder aber man widerspricht. Wenn man nicht widerspricht, dann wird derjenige, der diese Bemerkung hat, beim nächsten Mal noch eine Schippe drauflegen. Und wenn man widerspricht, wird man merken, dass man am Tisch Zustimmung bekommt, weil Zivilcourage ansteckend ist.
Man kann bezweifeln, ob das tatsächlich an jedem Kantinentisch in der Bundesrepublik so funktioniert. Aber man kann nicht die Demokratie verteidigen, ohne zur Zivilcourage bereit zu sein. Das ist eine grundsätzliche Lehre, die der Autor seinen Lesern zurecht zumutet. Demokratie ist, übrigens genau wie Frieden, nicht zum Nulltarif zu haben. Ruprecht Polenz stellt dann die Frage, was soll man tun? Und er gibt der Leserin und dem Leser ein Dutzend guter Ratschläge. Den ersten beherzigt der Autor selbst seit langem. Er ist das, was man einen politischen Influencer in den sogenannten sozialen Medien nennen könnte, der davor warnt, den Rechtsextremisten das Feld zu überlassen. Das Buch ist noch vor dem Aufstieg des Bündnis Sarah Wagenknecht entstanden, aber das meiste, was Polenz in seinem Essay thematisiert, lässt sich genauso auch auf das BSW münzen. Weitere Ratschläge: Schreiben Sie Leserbriefe, informieren Sie sich aus seriösen Quellen, gehen Sie wählen, treten Sie einer demokratischen Partei bei, gehen Sie demonstrieren, stellen Sie mit Gleichgesinnten etwas auf die Beine. Das kann alles sein, von der örtlichen Kirchengemeinde über die Freiwillige Feuerwehr bis zum Umweltschutzaktivismus. Wichtig ist für Polens auch, den Wirklichkeitsverdrehungen der Extremisten entgegenzutreten. Die Bundesrepublik ist keine DDR 2.0 oder gar ein dem Nationalsozialismus vergleichbares System. Und Demokratien seien autoritären Systemen weit überlegen, weil sie anpassungsfähig seien. Dafür sorgten freie Rede und Gegenrede, freie Wahlen und Konkurrenz, schreibt Polenz.
Der Wettbewerb in der Wirtschaft zwingt zum Lernen. Die Konkurrenz zwischen Regierung und Opposition stimuliert die Suche nach besseren Alternativen. Alle 4 Jahre können die Wählerinnen und Wähler den Kurs korrigieren.
Der Essay des CDU-Politikers Polenz ist leicht lesbar und überzeugend. Er wendet sich nicht an Menschen, die sowieso schon alles zu wissen meinen. Dieser gerade 100 Seiten lange Essay will all denen den Rücken stärken, die die Sorge umtreibt, unsere Demokratie könnte unter den vielfältigen Angriffen zusammenbrechen. Wir können vieles tun, um unsere Demokratie zu erhalten. Wir müssen es aber auch tun.
Das Fazit von Markus Pindur. Er besprach den aktuellen Essay von Ruprecht Polenz, Tu was, kurze Anleitung zur Verteidigung der Demokratie. Die 108 Seiten sind bei CH Beck erschienen, zum Preis von 12 Euro. Wenn die AfD bei der Landtagswahl in Brandenburg stärkste Kraft werden sollte, dann hat sie mehr vor. Das hat die Partei schon verkündet. Eine Zäsur für die Bundespolitik hat die Vorsitzende Alice Weidel angekündigt, falls die AfD in Brandenburg die meisten Stimmen bekommen sollte. Dann würden wegen der angeschlagenen Kanzlerpartei Neuwahlen in ganz Deutschland fällig. Brandenburgs AfD-Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt spricht in markigen Worten davon, mit der Wahl am Sonntag die Ampel zu zertrümmern. Und was würde dann passieren, wenn die AfD auch im Bund mit an die Macht käme? Der Politikwissenschaftler Arne Semsrott spielt das Szenario in seinem neuen Buch einmal durch. Nicht das Konkrete des Wahlsiegs in Brandenburg, sondern ganz allgemein. Machtübernahme, was passiert, wenn Rechtsextremisten regieren? Eine Anleitung zum Widerstand, heißt sein Buch. Christian Raphansel hat es gelesen und mit Arne Semsrott gesprochen.
Nie wieder war gestern. Das schreibt der Politologe und Demokratieaktivist Arne Semsrott in seinem Buch. Das klingt ein wenig, als sei es eh schon zu spät für Widerstand gegen einen erstarkenden Rechtsextremismus. So ist das aber nicht gemeint, sagt Semsrott.
Ich würde sagen, selbst wenn es zu spät ist, ist es nicht zu spät. Es ist eigentlich nie zu spät. Wenn wir uns eine AfD in Regierungsbeteiligung vorstellen, dann sind natürlich viele Brandmauern gefallen, viele Dämme gebrochen. Aber das heißt überhaupt nicht, dass der Widerstand dann aufhören sollte. Ganz im Gegenteil. Der wird natürlich schwerer, je weiter dieses Szenario fortgeschritten ist. Aber möglich ist immer was.
Sein Buch ist deshalb zweigeteilt. Vor der Anleitung zum Widerstand – Widerstand in Ämtern, Gewerkschaften, Justiz, Unternehmen und Medien. Davor steht als Prämisse ein fiktives Szenario. Und das beginnt so. Es ist Sonntag, 18.03 Uhr, ein Wahlabend in naher Zukunft. Die Sektkorken knallen, denn die AfD ist stärkste Kraft. Sie kann nicht alleine regieren, aber ohne sie geht es auch nicht. Die anderen Parteien reagieren geschockt, aber nicht überrascht. Schließlich hatten die Themen der AfD den Wahlkampf dominiert. Migration, Abschiebungen und Genderverbot. Spät am Abend spricht der CDU-Vorsitzende die Möglichkeit an, eine AfD-Minderheitsregierung zu tolerieren. aus, wie Semsrott schreibt, staatspolitischer Verantwortung und um das Land vor dem Chaos zu bewahren. Und dann?
Das wäre dann ein Szenario, wo die AfD zum Beispiel ein paar wichtige Ministerien bekommen würde, das Innenministerium zum Beispiel, vielleicht auch gar nicht die Macht bekommen würde, ganz groß über Gesetze mitzuentscheiden, aber trotzdem, und das entwickle ich dann im Szenario, sehr, sehr viele Möglichkeiten hätte, für Tausende, für Millionen Menschen in Deutschland das Leben zur Hölle zu machen.
Eine Entscheidung für das Innenministerium dürfte der AfD leicht fallen, argumentiert Semsrott. Denn damit verbunden seien die Polizei, die Ämter für Migration und Flüchtlinge, sogar der Verfassungsschutz. In seinem Buch betont der Politikwissenschaftler die enorme Machtfülle auch als Juniorpartner und selbst als Minderheitsregierung. Semsrott schreibt,
hat die AfD ein Ministerium in der Hand, kann ihr Minister ohne Einmischung des Parlaments die praktische Ausgestaltung von Gesetzen bestimmen, Verordnungen und interne Weisungen erlassen und zentrale Regierungsposten besetzen.
Was dann folgen könnte, beschreibt Semsrott in 10 strategischen Schritten. Erstens, Personal auswechseln.
Ausgetauscht werden von der AfD deswegen zunächst die sogenannten politischen Beamten, also diejenigen, die eine Regierung ohne Probleme ersetzen darf. In Ministerien zählen dazu die Leitungsebene sowie StaatssekretärInnen und AbteilungsleiterInnen.
Zweitens, Personal anweisen.
Um das Leben schlechter zu machen, braucht die frisch im Amt angekommene AfD-Regierung keine neuen Gesetze. Sie kann die bestehenden ausnutzen, die ihre Vorgängerregierungen verabschiedet haben. Viele Rechtsnormen lassen Beamten Ermessens- und Beurteilungsspielräume offen, die ein Verschieben nach rechts möglich machen.
Also beim Einbürgerungstest ab sofort die patriotische Gesinnung prüfen, beim Verfassungsschutz vorrangig Linksextremismus beobachten und das Personal dafür vom Phänomenbereich Rechtsextremismus abziehen. Und bei der Polizei per Ministerverfügung alle Disziplinarverfahren gegen Polizisten in rechtsextremen Chatgruppen einstellen. Drittens, an den Geldhahn.
All diese Vorhaben geschehen, während die knappen Haushaltskassen kaum gefüllt sind. Die AfD muss Prioritäten setzen. Der AfD-Finanzminister kündigt deswegen eine Überprüfung, insbesondere der Förderpraxis für zivilgesellschaftliche Organisationen an. Wer staatliche Gelder erhalte, müsse künftig das Neutralitätsgebot beachten und dürfe keine Aussagen zu parteipolitischen Angelegenheiten machen.
Hat Arne Semsrott damit eine Anleitung für eine rechtsextreme Machtübernahme geschrieben? Nein, sagt er. Für sein Szenario habe er populistische und rechtsextreme Strategien in anderen Ländern untersucht und genau das tue die AfD auch selbst. Außerdem habe er für das Buch 70 Interviews geführt mit Menschen aus Verwaltungen, Justiz, Zivilgesellschaft und Medien und auch Strategien aus der NS-Zeit analysiert.
Ich meine, Björn Höcke ist Geschichtslehrer, der schaut sich auch an, was die NSDAP gemacht hat.
Der Tonfall des Buchs wirkt stellenweise aktivistisch. Manchmal ist unklar, ob etwas tatsächlich geschehen oder fiktives Szenario ist. Und wenn die Beispiele zwischen Landes- und Bundesebene wechseln, dann kann das verwirren, zumal das im Klein-Klein der Verwaltungszuständigkeiten kein unwichtiges Detail ist. Klarer strukturiert ist der zweite Schwerpunkt des Buchs, die Anleitung zum Widerstand. Semsrott fordert Menschen in Ämtern, Gewerkschaften, Justiz, Unternehmen und Medien auf, sich heute demokratisch zu vernetzen und zu überlegen, wie sie sich im Fall der Fälle verhalten.
Das ist jetzt kein rein hoffnungsvolles Buch. Also ich sage jetzt nicht Schritt 1, 2, 3 und dann ist alles gut, sondern es geht darum, sich jetzt vorzubereiten und insbesondere sich jetzt auch schon zu vernetzen. Also ich glaube, das ist der erste Schritt, gerade in der Beamtenschaft, sich jetzt zu überlegen, was würde ich denn machen, wenn es soweit kommt? Und vor allem, wer um mich herum ist denn wahrscheinlich auf meiner Seite? Also diese Gespräche jetzt schon zu suchen und dann eben gemeinsam zu planen, sich gemeinsam vorzubereiten.
Mehr als 100 Seiten hat Semsrott mit unterschiedlich konkreten und unterschiedlich realistischen Vorschlägen gefüllt. Beamte seien dazu verpflichtet, rechtswidrige und verfassungswidrige Anordnungen zu verweigern und sollten sich dafür Verbündete suchen. Gewerkschaften sollten die Möglichkeiten politischer Streiks austesten. Unternehmen sollten sich klar gegen Rechtsextremismus positionieren und Aufträge durch eine rechtsextreme Regierung nicht annehmen. Dass eine rechtsextreme Machtübernahme in diesem Buch überhaupt so simpel erscheint, liege auch an der Politik der vergangenen Jahre, sagt Semsrott.
Es wird, glaube ich, sehr klar, dass diese Machtfülle der Exekutive, die wir in den letzten Jahren immer größer haben werden sehen, einfach dazu führt, dass, wenn es in die falsche Hände gerät, eben auch eine ganze Menge gefährliches Zeug damit gemacht werden kann.
Sein Buch ist deshalb auch ein Appell an die Politik, sich zu mäßigen und Rechtsstaat und Demokratie abzusichern für den Fall einer Machtübernahme. Semsrott schreibt:
Es braucht nicht nur den Aufstand der Anständigen, es braucht den Aufstand der Politiker. Sie können dafür sorgen, dass demokratische Strukturen gestärkt werden.
Dass die Bundesregierung auch nach den millionenfachen Demokratiedemonstrationen Anfang 2024 kein Demokratiefördergesetz geschaffen habe, kritisiert Semsrott. Ganz untätig ist die Politik freilich nicht. Zuletzt haben sich Ampelregierung und Union darauf geeinigt, das Verfassungsgericht gegen politisch motivierte Beeinflussung zu stärken.
Christian Raphansel über Arne Semsrotts neues Buch Machtübernahme, was passiert, wenn Rechtsextremisten regieren? Eine Anleitung zum Widerstand. Drömer Verlag, 240 Seiten, 22 Euro. Der geschwungene Pfeil, der an einen lächelnden Mund erinnert, dieses Logo sieht man tagtäglich auf Paketen und Lastwagen in Deutschland. Es gehört zu Amazon und ist symbolisch geworden für den Onlinehandel. Amazon ist aber auch in vielen anderen Bereichen tätig, zum Beispiel in der Logistik, in der Bereitstellung von Rechenleistung, als Streaming-Plattform. Es ist eins der wertvollsten Unternehmen der Welt. 2023 war der Konzern nach Umsatzvolumen der zweitgrößte weltweit. Die US-amerikanische Journalistin Dana Mattioli berichtet seit vielen Jahren für das Wall Street Journal über Amazons Geschäftspraktiken. In ihrem neuen Buch »Der Gigant« erklärt sie, warum Amazons dominante Marktposition für den globalen Wettbewerb und damit auch für uns Kundinnen und Kunden eine Gefahr ist. Katja Scherer.
Wem Amazons Marktmacht bedrohlich erscheint, der findet in Dana Mattiolis Buch gute Gründe dafür. Die Journalistin belegt mit konkreten Beispielen, warum Amazons Größe ein Problem ist und schafft damit Transparenz, an der das Unternehmen selbst offenbar wenig Interesse hat.
Das vorliegende Buch ist kein Produkt des Zugangsjournalismus. Zwar erfolgte ein umfassender Faktencheck mit der PR-Abteilung von Amazon, doch das Unternehmen gab mir im Rahmen meiner Recherche gerade einmal Gelegenheit für 3 kurze telefonische Hintergrundgespräche. Jeff Bezos selbst lehnte eine Interviewanfrage ab.
So Dana Mattioli im ersten Absatz. In gewisser Hinsicht macht das ihr Buch einseitig. Es kommen viele Kritiker und wenige Fürsprecher des Unternehmens zu Wort. Gleichzeitig ist die Kritik aber gut recherchiert. Mattioli ist seit 2019 Amazon-Reporterin bei der US-Tageszeitung Wall Street Journal und hat sich nach eigenen Angaben tiefe, investigative Einblicke erarbeitet.
So habe ich mit mehr als 600 Personen gesprochen, darunter sowohl aktive und ehemalige Amazon-Mitarbeiter als auch Wettbewerber. Ich habe offizielle Interviews und Hintergrundgespräche mit Regierungsvertretern geführt. Darüber hinaus sind in dieses Buch Dutzende Stunden an Interviews mit 17 aktiven und ehemaligen S-Team-Mitgliedern von Amazon eingeflossen, die allesamt ohne Wissen des Unternehmens geführt wurden.
Das S-Team, so nennt sich die oberste Führungsriege von Amazon. Das Buch gibt interessante Einblicke in die Gründung des Unternehmens Anfang der 90er Jahre. Die ersten Mitarbeitenden seien Idealisten gewesen, die mit dem Onlinehandel das Lesen demokratisieren wollten, schreibt die Autorin. Nur Gründer Jeff Bezos, der habe schon immer ein anderes Ziel verfolgt, exorbitantes Wachstum.
Jeff Bezos tauchte weder aus dem Nichts auf, noch erlangte sein Unternehmen aus Versehen seine Vormachtstellung. Von Anfang an hat er den richtigen Riecher und wurde von einem unstillbaren Erfolgshunger getrieben. Er schuf ein Unternehmen und eine Unternehmenskultur nach seinem Ebenbild und drillte es auf Erfolg um jeden Preis.
Diese Einschätzung begründet Mattioli in den folgenden Kapiteln. Sie argumentiert, dass der rasante Aufstieg von Amazon unter anderem dadurch gelang, dass das Unternehmen Lücken in der amerikanischen Steuergesetzgebung ausnutzte.
Infolge eines Supreme Court-Urteils aus dem Jahr 1992 wurde im US-Steuergesetz festgeschrieben, dass ein Einzelhändler nur dort Verkaufssteuer erheben muss, wo er Angestellte hat und wirtschaftlich aktiv ist. Amazon war sehr geschickt darin, die Standorte für seine verschiedenen Betriebsstätten auszuwählen. Der Konzern stellte nur in einigen wenigen Bundesstaaten Personal ein. Bei den Lagerhäusern wendete Amazon einen Trick an. Um seine wachsende Zahl von Lagerhäusern als Amazon-Tochtergesellschaften statt Amazon-Betriebsstätten zu definieren. Dadurch waren sie im betreffenden Bundesstaat von der Pflicht befreit, Verkaufssteuer zu erheben.
Die Folge? Der Konzern konnte seine Ware deutlich günstiger anbieten als andere Einzelhändler, die die Steuer auf ihre Verkaufspreise aufschlagen mussten. Der Konzern wuchs also zu Lasten der Konkurrenz und der Steuerzahler, so Mattiolis Vorwurf. Und auch in anderer Hinsicht sei der Wettbewerb durch Amazon verzerrt, schreibt sie. Der Konzern nutze seine Einnahmen aus Geschäftsbereichen wie dem lukrativen Cloud Computing, um die Preise im Onlinehandel zu drücken. Und Mattioli ist überzeugt, dass der Konzern die Verkaufsdaten seiner Online-Plattform nutzt, um erfolgreiche Produkte anderer Händler zu kopieren und als eigene Produkte auf den Markt zu bringen. Obwohl firmeninterne Richtlinien das eigentlich verböten.
Mitarbeiter und Manager haben mir gegenüber über die Jahre immer wieder eingeräumt, dass solche Daten regelrecht hemmungslos genutzt würden. Für viele Mitarbeiter waren diese Daten einfach zu wertvoll, als dass sie sie hätten links liegen lassen können.
Und Mattiolis Kritik geht weiter. Verkäufer müssten auf der Plattform inzwischen so viel Geld für eine gute Ranking-Position ausgeben, dass von ihren Verkaufseinnahmen nur mehr die Hälfte übrig bleibe, schreibt sie. Außerdem belegt sie Vorwürfe von Start-ups, Amazon habe unter dem Deckmantel einer geplanten Kooperation ihre Geschäftsidee geklaut. Aus Mattiolis Sicht hat die lange Zeit laxe Auslegung des US-Kartellrechts entscheidend zu Amazons Aufstieg mit beigetragen. Sie schreibt, die amerikanische Kartellbehörde sei jahrelang nicht gegen den Konzern vorgegangen, weil sie das gesellschaftliche Wohl nicht gefährdet sah. Schließlich garantierte das Unternehmen günstige Preise für Verbraucher. Die Sicht der Wettbewerbshüter habe sich erst 2017 verändert, schreibt Mattioli, angefangen mit einem Fachartikel der damaligen Jurastudentin Lina Kahn.
Kahns Ideen verbreiteten sich wie ein Lauffeuer und sie wurde zu einem der bekanntesten Gesichter der modernen Antitrust-Bewegung. Vor allem aber hatte sie bei Amazon etwas erkannt, das vorher kaum jemand anderem aufgefallen war. Als Vorsitzende der Federal Trade Commission verklagte sie Amazon im Namen ihrer Behörde am 26. September 2023 wegen Aufrechterhaltung eines illegalen Monopols.
Diese Klage läuft noch. Ein wichtiger Schritt der amerikanischen Wettbewerbsaufsicht, nun doch gegen Amazon vorzugehen. Bis zu einem Urteil werde es aber wohl Jahre dauern, schreibt Mattioli, und sie warnt, selbst wenn es der Behörde gelänge, den Konzern zu zerschlagen, seien die einzelnen Geschäftsbereiche immer noch Marktführer. Insofern endet ihr Buch nicht besonders optimistisch, es ist aber hochinteressant und lesenswert und kann dazu beitragen, dass man sich als Verbraucher den Klick auf Kaufen bei Amazon besser überlegt.
Das sagt Katja Scherer über Dana Mattioli, der Gigant, wie Amazon die Wirtschaft im 21. Jahrhundert verändert und wovor wir uns fürchten müssen. Penguin Verlag, Henning Dedekind, Moritz Langer, Carsten Petersen und Hans-Peter Remmler haben das Buch aus dem amerikanischen Englisch übersetzt und wenn Sie die 560 Seiten für 26 Euro nach dieser Empfehlung nun kaufen möchten, dann tun Sie es doch gerne in Ihrer Buchhandlung.
Javier Zamora lebt in Arizona, ist Lyriker und wurde für seine Gedichte mehrfach ausgezeichnet. Worüber er bisher kaum gesprochen hat: im Alter von 9 Jahren lief er von El Salvador aus quer durch Guatemala und Mexiko in die USA. Dort lebten seine Eltern, die vor den Todesschwadronen des salvadorianischen Bürgerkriegs geflohen waren. Sie beauftragten Schlepper, ihren Sohn nachzuholen. Was 2 Wochen dauern sollte, wurde ein monatelanger Trip. Javier Zamora hat diese Kindheitserinnerungen niedergeschrieben. Sein erstes Prosawerk wurde sofort ein Bestseller. Solito heißt es und liegt jetzt auch auf Deutsch vor. Martin Tschechne stellt es vor.
Es war Krieg und dann gab es keine Arbeit. So unwiderlegbar knapp erklärt die Großmutter dem Jungen, weshalb er seinen Vater nur von Telefongesprächen aus dem Laden des Bäckers kennt und weshalb auch seine Mutter 4 Jahre zuvor das kleine Fischerdorf in El Salvador verlassen musste. Javier oder Chepito, wie die Großmutter ihn liebevoll nennt, ist 9 und 4 Jahre sind eine lange Zeit. Die Eltern also angekommen in La USA, wie Nachbarn und Mitschüler das märchenhafte Land im Norden voller Ehrfurcht nennen. Die Großeltern immerhin konnten einen Farbfernseher mit Videorekorder anschaffen. Dazu die immer etwas stockenden Gespräche am Telefon. Doch Chepito hat ein Bild davon, wie es in Kalifornien aussieht. Er kennt Star Wars und den König der Löwen, träumt von Orangeneis und einem Pool im Garten. Er weiß, dass Wasser dort aus silbernen Hähnen fließt und im Winter fällt der weißeste Schnee. Und nun soll auch er auf die Reise gehen.
Don Dago sitzt auf einem weißen Plastikstuhl neben dem weißen Plastiktisch vor der Kantina. An seiner linken Hand eine goldene Uhr, auf der Brust 3 goldene Ketten, eine ganz dünn, die beiden anderen jeweils etwas dicker. Schwarze Lederschuhe passend zu seinem schwarzen Ledergürtel. Seine Kleidung macht deutlich, dass er nicht aus La Herradura ist, nicht mal aus El Salvador. Er sieht eher aus wie die Rancheros in mexikanischen Serien, nur dass er keinen Sombrero trägt. Eine Baseballkappe bedeckt seine kahle Stelle und schwarz gefärbtes Haar steht an den Seiten ab.
Don Dago ist das, was sie einen Kojoten nennen. Ein Schmuggler also, der sich gut dafür bezahlen lässt, verzweifelte und hoffnungslose Menschen aus Mittelamerika ohne Papiere über das Meer und durch die Wüsten von Mexiko in die USA zu bringen. 2 Wochen lang hatte Chepitos Mutter die Strapazen und die andauernde Gefahr ertragen müssen. Undenkbar, damals ein Kleinkind mitzunehmen, aber wohl zumutbar, so hoffen und glauben die Eltern inzwischen, für einen gewitzten Jungen von 9 Jahren. Zudem für einen, der sich nichts sehnlicher wünscht, als endlich wieder bei Vater und Mutter zu sein. Doch die Reise wird länger dauern, viel länger.
Das Boot macht einen Satz. Der alte Kojote schreit. Ich halte mich mit beiden Händen am Boot fest. Rums, rums, rums. Die Wellen, die gegen den Bug prallen, werden immer größer. Es ist schwer, sich festzuhalten. Einige schreien. Ich greife nach den Leuten neben uns, packe ein Hemd, eine Hose, irgendwas. Das Boot bricht durch jede Welle, dann kommt eine besonders große. Wir sind in der Luft. Der Himmel kommt näher. Alle halten den Atem an. Einige fallen in die Mitte. Dann ist es vorbei. Das war's, sagt der alte Kojote und zeigt triumphierend seine schiefen Zähne. Es ging so schnell. Wir haben die Brandung überwunden und sind auf dem offenen Meer.
Von Guatemala nach Mexiko, vom Boot auf Lastwagen, von einem Trupp Kojoten zum nächsten, 100 Menschen zusammengepfercht in irgendeiner Baracke, ein einziges Klo. Dann aufgeteilt auf Busse und bloß darauf achten, dass kein Wort im Dialekt der Heimat sie an Mitreisende verrät. 6 aus dem Dorf des Jungen sind beisammen, sie geben vor, eine Familie zu sein. Doch als mexikanische Grenzpatrouillen sie mit vorgehaltener Maschinenpistole ausplündern, fliegt alles auseinander. Chepito wird in einen Käfig gesperrt wie in einem Zoo und kommt doch wieder frei. Erreicht schließlich La USA, doch wieder wird er aufgegriffen, zurückgebracht, verliert die Hoffnung, seine Eltern jemals wiederzusehen und schafft es schließlich doch. Der letzte Kojote hat nicht mal einen Namen, aber immerhin einen Bart.
Am 10. Juni 1999 rief brauner Schnurrbart meine Eltern an. Sie nahmen ein Taxi zum San Francisco International Airport, kauften Tickets, flogen mit ihren salvadorianischen Pässen nach Phoenix und fuhren dann mit einem Taxi nach Tucson. Ihre Anweisung lautete, auf dem Freeway die allererste Ausfahrt zu nehmen und zu einer Texaco-Tankstelle in der Nähe zu fahren, wo brauner Schnurrbart um Punkt 9 Uhr an einer Telefonzelle auf sie wartete. Sie übergaben ihm das Geld und er führte sie zu Fuß zu der zweigeschossigen Wohnanlage. Der Weg war nicht weit. Ich erinnere mich an das dreimalige Klopfen, an mein rasendes Herz, als die Tür aufging und wie ich in die Arme meiner Mama sprang.
7 Wochen lang hatte niemand gewusst, wo er war, ob er überhaupt noch lebte. Chepito indes sah Haie, die sein Boot verfolgten, und spürte, wie im Glutofen der Wüste das Leben aus ihm wich. Er erlebte Lüge und Verrat, Todesangst und Verachtung, aber immer wieder auch rührende Fürsorge, Hilfsbereitschaft und ganz wortwörtlich die wärmende Nähe anderer Menschen. Die Geschichte, die Javier Zamora erzählt, ist seine eigene. Und weil es ihm dabei gelingt, so überzeugend in sein kindliches Selbst zurückzukehren, erlebt der Leser in seltener Intensität die Schrecken der Flucht, die Qualen von Durst und Hitze und die Gemeinheit der Erniedrigungen, aber auch Momente von Menschlichkeit und Trost, von kindlicher Neugier und einer Verletzlichkeit, die erst ahnen lässt, was das alles bedeutet. 9 Jahre alt zu sein, geliebte Menschen und die Geborgenheit einer Familie zurückzulassen und für unbestimmte Zeit ganz allein auf der Welt zu sein.
Javier Zamora hat seine Familien- und Fluchtgeschichte aufgeschrieben in Solito, eine wahre Geschichte. Ulrike Wasel und Klaus Timmermann haben das Buch aus dem Englischen übersetzt. Es ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, hat 496 Seiten und kostet 26 Euro. Martin Czechny hat es besprochen. Das war Andruck, das Magazin für politische Literatur für heute. Nächste Woche stellen wir unter anderem das neue Buch des Historikers Timothy Snyder vor, Über Freiheit. Dina Netz dankt für ihr Interesse an der heutigen Sendung. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.